Wenn Sie besondere Wünsche haben über das, was noch in Verbindung mit Bibelstudium wertvoll wäre, hilfreich wäre zu sagen, dürfen Sie ruhig diese Wünsche melden. Zum Beispiel, wenn Sie sehen, dass bestimmte Texte immer wieder Schwierigkeiten machen, was die Übersetzung oder was die Auslegung betrifft, könnte ich vielleicht einmal solche Texte besprechen, grundsätzlich, um zu helfen, zurechtzukommen mit Problemtexten oder andere Fragen in Bezug auf praktische Fragen, in Bezug auf das Bibelstudium. Wir kommen nicht durch mit allen Punkten, die ich gern besprochen hätte, aber wir wollen heute Morgen wieder ein Stück weiterkommen. Hier und da werde ich etwas weglassen. Wir sprechen also vom Umgang mit der Heiligen Schrift. Wir hatten zu Anfang gesprochen über unsere Verpflichtung der Schrift gegenüber im Allgemeinen und sind dabei, vom Forschen in der Schrift im Besonderen zu reden. Zuerst fragten wir uns, was sagt die Schrift denn eigentlich über das Forschen? Da hatten wir kurz einige Verse besprochen. So dann ging es und geht es immer noch um das Wesen der Heiligen Schrift. Wenn wir das erkennen, ist das eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Bibelstudium. Wenn wir vom Wesen der Schrift sprechen, sagen wir, die Schrift ist einmal grundsätzlich Gottes Reden. Sie ist Gottes Reden nicht plötzlich auf einmal gegeben, sondern als Offenbarung nach und nach. Und das heißt, das bringt es mit sich, wenn etwas später gesagt oder offenbart wurde, dass damit sich einiges ändern kann an dem, was bis anhin Gottes Regel war für die Menschen. Das bringt es mit sich. Gott ist ein Gott der Konstante, aber auch ein Gott der Geschichte. Er kann mit beidem leben und beides muss erkannt werden. Dass die Bibel über einen Zeitraum hinweg gegeben wurde, bedeutet auch, dass es verschiedene Schreiber gab. Der eine stirbt, der andere wird gerufen. Und jeder hat nun seine eigene Art. Das hatten wir gestern noch nicht besprochen, aber damit beginnen wir heute Morgen. Wenn Gottes Offenbarung nach und nach gegeben wurde, dann bedeutet es, dass er mehrere Schreiber herbeizog, um seine Offenbarung Menschen weiterzugeben. Und dann müssen wir festhalten, er hat diese Männer geschaffen, als sie im Mutterleib geformt wurden. Das heißt, er ist es, der ihr Wesen schon, ihr Naturell schon bestimmt hat. Und er hat sie dann geheiligt und gebraucht, um sein Wort aufzunehmen und weiterzugeben, sodass die verschiedenen Schreiber, trotz dessen, dass sie alle Gottes Wort weitergeben, verschiedene Arten und Stile hatten, mit denen sie schrieben. Das will erkannt werden, sogar bis in die Sprache hinein, bis in das Vokabular hinein. Der eine hat ein besseres Hebräisch, der andere ein vielleicht nicht so gehobenes. Jesaja hat zum Beispiel ein sehr gehobenes, fürstliches Hebräisch. Oder das Griechische des Neuen Testamentes, der Hebräerschreiber Lukas, das sind Männer mit einem ausgezeichneten Hebräisch, aber Entschuldigung, Griechisch, aber Johannes zum Beispiel, der spricht Griechisch, wie wenn er noch Hebräisch sprechen würde. Nun, das kennen wir auch, nicht wahr? Jemand spricht Französisch und das ist seine Muttersprache, aber er lernt Deutsch. Aber das Deutsch spricht er, wie wenn er immer noch Französisch sprechen würde. Oder das ist der Fall, wenn man Deutsch als Muttersprache hat und man lernt Englisch oder eine andere Sprache, dann tendiert man natürlich, den Stil der Muttersprache hineinzubringen. Das ist nicht notwendigerweise verkehrt. Das kann die Sprache sogar bereichern. Dadurch ist zum Beispiel die englische Sprache sehr stark angereichert worden. Da ist Skandinavisch in der englischen Sprache, da ist Lateinisch, da ist Französisch, da ist Deutsch, da ist Keltisch und so weiter. Das macht die Sprache manchmal reicher. Wenn man das erkennt, dann kann es auch eine Hilfe sein für die Übersetzung. Das heißt, jetzt ein kleiner Wink, wir haben heute die Tendenz, mundgerecht zu übersetzen. Das heißt, man muss ja bei einer Übersetzung zweierlei berücksichtigen. Den Text, den muss man versuchen, genau, so genau wie möglich wiederzugeben. Auf der anderen Seite ist da der Hörer bzw. der Leser. Und der muss es auch verstehen können. Wenn man jetzt zu genau, zu penibel übersetzt, dann kann es sein, wie beim Herrn Bader, dass es vollkommen unverständlich oder fast unverständlich ist für den Leser. Ja? Die Konkordante, das geht noch, ja. Das kann man hier und da stolpern dann wirklich. Und sogar bei der Elberfelder kann es schwierig werden. Also die strenge Übersetzung kann eine Hilfe sein, aber dann wiederum auch ein Hindernis sein, Gottes Wort zu verstehen. So ist man bemüht, die Sprache zu gebrauchen im Wiedergeben der Heiligen des Textes, die der Leser eigentlich spricht. Und wenn man jetzt dieses zu stark betont, dann kann es sein, dass es auf Kosten der Genauigkeit geht. Diese Tendenz haben wir heute. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt hat man einen Leserkreis vor sich, der die Tageszeitung allgemein liest. Ja, und jetzt will man so die Bibel wiedergeben, wie wenn er eine Tageszeitung vor sich hätte. Jesus ist geboren in Bethlehem und so weiter. Und dann erzählt man das so, wie wenn man jetzt einen Bericht auf der zweiten Seite lesen würde. Ja. Was geschieht dann? Dann werden alle Leser auf einen Nenner gebracht. Und jetzt spricht der Text, wie der Leser es gern hört. Ja. Dadurch wird der Stil des Schreibers in der Schrift nivelliert. Dann bekomme ich nicht mehr den Unterschied. Dann bekomme ich nicht mehr das Eigentliche, ja? Diese Welt. Und die Umwelt geht dann zu kurz. Ich habe dann Deutschland vor mir, nicht Israel. Dann werden auch Termini oder Ausdrücke ausgewechselt, ja? Plötzlich wird ein Baum in Israel zu einem Baum in Deutschland oder so etwas, ja? Das geht dann zu weit. Es ist eine schwierige Aufgabe. Wir müssen beten für Übersetzer. Es will da eine Mitte gefunden werden. Und man sollte auch dieses wissen. Keine Übersetzung ist vollkommen. Es ist nicht möglich, mit unseren Sprachen ganz genau wiederzugeben. Deshalb ist es schon eine Hilfe, wenn man mehrere Übersetzungen hat. Aber ich greife schon spätere Thematik vor. Also verschiedene Schreiber mit seiner eigenen Art, und doch ist die Art geheiligt. Gott kann das so gebrauchen. Das war die zweite Aussage. Die Schrift ist nach und nach gegeben, nebst der ersten, die Schrift ist Gottes Wort. Jetzt besprechen wir einen dritten Hauptsatz in Bezug auf das Wesen der Schrift. Die Schrift ist in erster Linie ein Heilsbuch. Auch dieses habe ich schon in diesen Tagen erwähnt, entweder am Vormittag oder abends. Wenn die Schrift hauptsächlich ein Heilsbuch ist, nicht in erster Linie ein Buch über Geschichte der Antiquität oder des Altertums, auch nicht ein Buch über Gesetzgebung oder Gericht, alle diese Themen kommen dran, aber in der Hauptsache ist die Bibel ein Heilsbuch. Das will erkannt sein. Das will anerkannt werden. Wie sieht das dann aus? Wie können wir dieses jetzt in einzelnen Sätzen noch ausführen? Erstens, wenn die Bibel ein Heilsbuch ist in erster Linie, dann halten wir fest, dass es sich um eine Heilsgeschichte handelt. nicht nur um eine systematisch dargelegte Lehre. Wenn ich Glaubenslehre unterrichte in einer Gemeinde oder an einer Schule, dann werden die Angaben über das Heil in der Schrift gesammelt und ich baue sie um in ein logisches System, sodass der Leser einmal in einem gleichsam vor sich die ganze Lehre des Heils vor sich hat. Dann haben wir Themen über das Heil, das ist die Lehre. Aber in der Heiligen Schrift ist das nicht immer so fertig als Lehre. Da muss man einfach sammeln. Die Heilslehre ist dort eher in Form der Geschichte. Wie ist das geworden? Gott spricht zu Adam und Eva im Garten Eden, gibt ihnen eine Verheißung. Da ist eine Heilsverheißung. Und dann geht es weiter. Und inmitten einer Erzählung auch über andere Dinge kommen dann immer wieder Heilsangaben vor. Also das Heil ist in der Bibel in Form von Geschichte uns dargelegt. Und das ist im Allgemeinen besser für uns Menschen. Denn wir leben ja von Tag zu Tag in der Geschichte. Und so können wir das besser begreifen. Da war Gott ein sehr guter Pädagoge. Aber ab und zu müssen wir stillstehen und systematische Lehre bekommen. Und diese gibt die Bibel auch. In den Briefen zum Beispiel haben wir ausgezeichnete Lehrtexte in kleinem Format, aber sie sind dann schon ein Ansatz zu einem weiteren Studium in Form einer Heilsgeschichte. Und da muss man ganz besonders Rücksicht nehmen auf die großen Ereignisse in der Heilsgeschichte. Die darf man nicht durcheinander bringen. Sonst bekommt man falsche Lehre über das Heil. Man darf nicht Gesetz und Gnade durcheinander bringen. Andererseits darf man die zwei nicht zu stark trennen. Denn es ist Gnade im Gesetz und es ist Gesetz in der Gnade. Ja? Und dennoch darf man sie nicht ganz verquicken. Hilfreich ist zu wissen, dies ist der zweite Untergrundsatz oder der Nebensatz, nachdem wir gesagt haben, Heilsbuch heißt in Form von Geschichte. Zweiter Satz, der uns hilft, dieses zu verstehen. Die Geschichte der Bibel, diese Heilsgeschichte, kennt vier Hauptereignisse. Es ist eine Hilfe, wenn wir viel Material vor uns haben, wenn wir das einmal aufgliedern können in einzelne Glieder, in einzelne Teile, Lernstücke oder Lehrstücke. Auch die Arbeit, wenn Sie einen Haufen Briefen haben oder einen Haufen Arbeit zu tun oder Sie bügeln die Wäsche. Ich weiß nicht, ob man heute noch bügelt, aber meine Frau bügelt noch. Eine Frau sagte uns einmal, Socken flickt man nicht heute, ja. Die wirft man einfach weg, wenn sie nicht. Ja. Also, es hilft, wenn man viel Arbeit hat oder viel vor sich hat, dass man das aufteilt. Dann bekommt man eine bessere Übersicht. Wehe der Frau, wehe dem Mann, der einfach so rangeht an einen Chaos, der wird nicht allzu viel getan kriegen. Dann merkt er mir einmal, dass ein Brief ganz unten schon heute oder gestern beantwortet hätten sein sollen. Ja. Das ist meine Not. Aber es hilft, wenn wir anfangen, einmal das aufzuteilen. Also, die vielen Heilsereignisse in der Heilsgeschichte, es sind ja sehr viele im Verlauf der Geschichte von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Es gibt vier Hauptereignisse im Verlauf dieser göttlichen Geschichte. Erstes Ereignis, die Schöpfung. Da wird der Raum des Heils geschaffen. Nicht im Himmel geschieht das Heil, sondern hier auf diesem Planeten, innerhalb eines großen Kosmos oder eines Alls. Zweites Hauptereignis, der Sündenfall, der das Heil notwendig macht. Und hier beim Sündenfall denkt man zuerst an den Fall des Menschen, der Fall des Satans, der diesen Fall herbeigerufen hat, bleibt im Geheimnis, im Hintergrund. Darüber gibt es vielleicht hier und da eine Aussage, aber das steht nicht im Vordergrund. Als Hauptereignis steht der Fall des Menschen, der jetzt rettungsbedürftig geworden ist. Und dann das dritte Hauptereignis, viele, viele Jahre später, das, und ich möchte es sagen in dieser Form, Christusereignis. Denn es ist nicht ein Ereignis, das nur an einem Tag geschieht, sondern damit ist das Kommen Jesu in die Welt mit Bethlehem gemeint, bis zu seiner Himmelfahrt und bis zum Pfingsttag, wo dieser selbe Messias, dieser Christus, den Geist sendet. Das ist ein organisches, ganzes Christusereignis. Das steht dort gleichsam in der Mitte der Geschichte der Welt. Wenn wir die Heilsgeschichte an einer Tafel das skizzieren, dann ziehen wir normalerweise eine Linie. Warum? Weil nach biblischer Perspektive Geschichte lineal abläuft. Die Linie ist die geeignete Form, Geschichte zu skizzieren. Ist keine ungefähre Skizzierart oder Skizze, sondern es ist das Modell. Denn Geschichte beginnt irgendwo und sie geht durch Zeit und Raum zu einem Ziel. Sie geht irgendwo hin. Nicht in Kreisen, wie die Heiden oder die Griechen das auffassen wollten. Bis heute haben wir diese Auffassung. Und Leute aus unseren Völkern, in denen wir wohnen, die wieder so liebäugeln mit dem Heidentum, die greifen dann solche Auffassungen auf. Und das kann ja auch von Lehrern in Schulen dann wiedergegeben werden. Irren wir uns nicht. Die Linie ist die geeignete Form. Also wir skizzieren die Geschichte der Bibel. Natürlich, sie beginnt irgendwo und dann ziehen wir so einen Halbkreis um die Ewigkeit davor zu schildern. Und in der Mitte etwa setzen wir ein Kreuz. Und das steht dann für das Christusereignis. Und dann das nächste große Ereignis. Noch ein Halbkreis. Dieses Mal könnten wir, lassen wir das. Also, das ist die Vollendung bzw. das Ende. Ähnlich wie das Christusereignis ist das auch das Ende. Nicht ein Tag nur, sondern ein Zeitraum. Beginnt aber mit dem Kommen Jesu für die Gemeinde. Also da haben wir das vierte große Ereignis, die Vollendung oder das Ende der Weltgeschichte, das dann auch die Ewigkeit für uns einführt. Die Geschichte der Bibel kennt also vier Hauptereignisse: Schöpfung, Sündenfall, Christusereignis und Ende oder Vollendung. Dritter Nebensatz für diesen Hauptsatz: Die Bibel ist in erster Linie ein Heilsbuch. Das Heil, von dem wir hier sprechen, ist einerseits veränderlich, andererseits unveränderlich. Was heißt das? In welcher Beziehung ist das Heil unveränderlich? Die Bedingungen für das Heil bleiben dieselben. An dieser Stelle irren sich einige Lehrer des Wortes Gottes. Sie teilen die Schrift auf zu stark in Epochen oder Haushaltungen. Und dadurch wird die Heilslehre etwas verändert. Vergessen wir nie, Gott bleibt derselbe. Er ist immer ein Gott des Ernstes, ein heiliger Gott, und ein Gott der Güte oder der Liebe. Und seine Heilsbedingungen bleiben immer dieselben. Ob wir nun vornehmlich Gesetz vor uns haben oder vornehmlich Gnade, immer ist es Gnade, durch die man bei Gott in Gnaden oder in die Gunst kommt. Nur durch Gnade. Man wird nie gerettet durch Gesetz, nie. Nie durch Leistung, nie. Immer nur durch Gnade. Immer nur durch Glauben. Immer nur durch Glauben. Immer nur durch das Ziehen Gottes. Die Bedingungen des Heils bleiben dieselben. Aber die Umstände des Heils, die ändern sich. Denn Gott hat es so vorgesehen, dass nach dem Sündenfall erst Jahre später das eigentliche Heil irgendwo in einer, an einem Punkt in der Geschichte Vorkehrung erfährt, zu Wege gebracht wird. Vor dem sind die Umstände in Bezug auf das Heil anders. Da haben wir Opfer, da haben wir Bekehrung, aber keine Wiedergeburt und so weiter und so weiter. In der Mitte steht die Gnade, die bleibt. Aber die Umfeld, das Umfeld, das ist anders. Das muss man erkennen. Wenn dann Christus kommt, dann ändert sich die Sache. Sehr schnell. Dann kann der Geist Gottes kommen und das neue Heil, das bis dahin nicht gab. Simeon sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Jakob hatte gesagt, ich warte, Jahwe, auf dein Heil. Es war nicht da. Ja. Aber jetzt ist es da. Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter in der Stadt Davids und so weiter. Dann kommt der Geist und dann ist der Tag des Heils. Aber dieser Tag hat ein Ende und dann kommt die Frucht des Heils in der Ewigkeit. Die Umstände sind also verschieden, aber das Heil selbst, die Heilsbedingungen, die ändern sich nicht. Und ein weiterer Nebensatz in Bezug auf die Bibel als Heilsbuch. Jesus Christus ist das Heil und die Mitte der Schrift. Dieses habe ich gestern Abend wohl so stark betont, zum Teil ausführlich besprochen, etwas ausführlicher, dass ich das jetzt so stehen lassen kann. Eine Stelle möchte ich als Beispiel erwähnen, um zu zeigen, dass es einige Schriftstellen gibt, die wohl nicht anders verstanden werden können, wenn nicht im Lichte des Endes, nämlich durch Christus. Im Alten Testament, und dies ist vielleicht auch ein Wink für das Verständnis der Schrift, im Alten Testament haben wir Schreiber, die vielleicht ihre eigene Situation schildern oder die Geschichtslage um sich her, wenn es Samuel oder den Königen ist oder Josua, in den Geschichtsbüchern, sie schildern die Zeit oder Ereignisse und oder es ist ein Prophet, der prophezeit, inmitten dieser Beschreibungen, die sich auf die Gegenwart oder auf die Geschichte oder auf die Zukunft beziehen, können Konstellationen sichtbar oder erkennbar werden, die gleichsam wie Pfeile wirken auf eine andere Situation in einer anderen Zeit. Man spricht manchmal von zweifacher Auslegung. Es ist etwas schwierig, das zu formulieren. Ich tue das lieber nicht, um nicht den Text zu zerbröckeln. Er bleibt ein organischer Text. Aber in seinem Wesen weist er hin auf etwas, das über diesen Text hinausgeht. Und ein solches Beispiel möchte ich uns zeigen. Psalm 34, ein sehr schöner Psalm. Der Verse enthält, die es sich lohnt, auswendig zu lernen. Psalm 34, da die Verse 19 und 20. Jetzt hätte ich meine Übersetzung mitnehmen sollen, aber ich habe die Schlachter jetzt hier vor mir, mal sehen, was er sagt. Ich denke, dort müsste die Einzahl stehen. 34, 19 und 20. Jahwe ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Der Gerechte muss viel leiden. Tatsächlich Einzahl. Der Gerechte muss viel leiden. Aber Jahwe rettet ihn aus dem Allen. Es sind eigentlich die Verse 20 und 21, glaube ich. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines derselben zerbrochen wird. Das ist der Messias, ja. Die Stelle wird zitiert oder auf sie wird Bezug genommen von Johannes, glaube ich, in seinem Evangelium, wenn er von der Kreuzigung spricht. Der Psalmist hat seine eigene Situation geschildert, aber mittendurch schenkt Gott ihm eine Prophetie. Ich habe einmal eine Ansprache gehört, eine Andacht über diesen Psalm, und hinterher, es war einer meiner Studenten oder früheren Studenten gewesen, und er fragte sich wohl, was sein Professor nun zu seiner Auslegung sagen würde, und sprach mich an. Ich habe dazu nichts gesagt, weil ich in dem Moment nicht imstande war dazu. Aber er hatte diese Verse auf David bezogen. David ist der Schreiber, ja? Psalmist. Ja, David. Auf Davids Situation, auch die Verse 20 und 21. Ich habe dann das zum Anlass genommen, noch weiter ab und zu darüber nachzudenken. Und ich bin heute der Überzeugung, dass das nicht von David spricht, dass David tatsächlich oder überhaupt von seinen Leuten seiner Zeit, sondern dass er tatsächlich eine echte Prophetie weitergegeben hat. Es mag sein, dass es zwei Beziehungen hat, aber das ist das Ergebnis meines Nachdenkens über diesen Text. Hier haben wir inmitten eines Textes einen Hinweis, und solche Texte haben wir immer wieder, auf Jesus. Manchmal sind diese Texte stärker von der Messianität gekennzeichnet, wie zum Beispiel Psalm 22, andere Texte. Übrigens die Psalmen 22, 23, 24 sind ja herrliche messianische Texte. Ja? 22, der leidende Messias, 23, der führende Messias, und 24, der kommende. Öffnet die Tore dem König, der kommt. Ja. Wenn man das die einmal zusammennimmt, hat man eine kleine Christusgeschichte. Ja. Also das war ein Beispiel, wie man einige Texte besser verstehen kann, wenn man das beachtet, dass Jesus die Mitte der Schrift ist und sie immer wieder auf ihn hinweist. Auf den kommenden, beziehungsweise dann später auf den Gekommenen. Nun kommen wir zu einem weiteren Teil unserer Ausführungen über den Umgang mit der Schrift. Jetzt geht es um die Auslegung. Das ist der dritte Teil im Gebiet Forschen. Der dritte Gedanke über die Auslegung. Wir hatten vom Wesen der Schrift gesprochen. Jetzt sprechen wir von der Auslegung als solcher. Wir nehmen das Thema Auslegung einmal prinzipiell vor und dann wollen wir praktische Fragen besprechen. Erste Frage, was ist eigentlich Auslegung? Was ist eigentlich Auslegung? Als Einstieg lese ich einmal eine Frage vor, manchmal wenn ich zu einem Dienst gerufen bin, besonders wenn es ein Lehrdienst ist, dann wird Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen. Und es ist dann manchmal organisatorisch etwas besser, wenn man die Fragen schriftlich einreicht. Dann kann man sie sammeln und aufteilen nach Themen. Da kam folgende Frage. Und ich lese, was hier auf diesem Zettel steht. Die berühmte Frage, Doppelpunkt. Gibt es heute noch echte Zungenrede, Auslegung, Weissagung und andere Geistesgaben, die der Heilige Geist wirkt? Pfeil. Kann diese Frage klar unterstrichen von der Bibel her beantwortet werden, Gedankenstrich, oder ist es, unterstrichen jetzt, Auslegungssache? Man kann es so oder so sehen, Fragezeichen. Das ist jetzt typisch formuliert, nicht wahr? Dies ist jetzt, was wir allgemein hören, in Verbindung mit dem Begriff Auslegung. Noch einmal, kann diese Frage klar von der Bibel her beantwortet werden, oder ist es Auslegungssache. Das heißt, man kann so oder so sehen. Ja. Nun, so oder so, die Frage ist nicht so oder so, sondern hat man's gesehen? Nicht wie sieht man, sondern was sieht man? Sieht man klar oder sieht man unklar? Ist Nebel vor mir auf der Autobahn? Kann ich schlechter oder überhaupt nicht die Autos vor mir sehen? Dann ist keine Frage von der Polizei. Die fragt dann nicht, wie haben Sie dann das gesehen? So oder so, ja? Sondern haben Sie das Auto noch sehen können, ja? Wenn nicht, mit welcher Geschwindigkeit? Also, sowieso sind Sie denn gefahren, ja? Heute kann die Polizei sehr nett sprechen, ja? Früher war das etwas anders. Ja. Also, merken Sie, der Schreiber stellt sich das so vor, kann es klar beantwortet werden oder ist es Auslegungsfrage? Auslegung ist nicht immer klar. Also, kann man es so oder so sehen? Das heißt, das kann seine Auslegung sein, das kann meine Auslegung sein, das kann man so oder so deuten. Oder man sagt, jeder hat den Text anders ausgelegt. Ja, das kann man auch hören. Ich denke, man spricht zu schnell von einer Auslegung. Man sollte mal überlegen, welche anderen Begriffe, Ausdrücke kann ich gebrauchen, um das Eigentliche wiederzugeben. Denn es geht bei solchen Überlegungen zunächst nicht um Auslegung. Eine verbreitete Auffassung ist folgende: Auslegung heißt raten, vermuten. Das sagt man nicht so, aber das ist der Gedanke. Dieser kommt hier zum Ausdruck. Ist es eine Auslegungsfrage oder ist es klar? Mit anderen Worten, was könnte der Text sagen? Ja? Zu viele Leser der Bibel und auch Ausleger oder Ausleger sein wollende leben vom Können. Spreche ich manchmal, oder habe ich einmal gesprochen, über, ich denke es war Text im Hebräerbrief, über die ernsten Texte da. Und dann sagt ein Bruder, ja, ich denke, man könnte die Texte auch so auffassen. Ja. Die Auslegung liegt nicht vom Können oder vom Könnten. Die Auslegung lebt von Fakten. Wenn Sie lauter Können gebrauchen wollen in der Auslegung, dann können Sie alles hineinlesen in die Heilige Schrift. Ja, alles im Rahmen. Ja. Da jeder vermuten kann, meint jeder auch ein Recht auf seine Auslegungsmeinung zu haben. Auslegung heißt aber das Erkennen von Fakten. Es geht nicht um Meinung, sondern um Aussage. Nicht, was ich denke, sondern was er gesagt hat. Das ist ein Unterschied. Das heißt, wir müssen objektorientiert, wir sagen objektiv, das heißt, wir müssen gegenstandsorientiert denken. Nicht, was ich mir vorstelle, ist maßgebend, sondern was dort geschrieben steht. Ich weiß, beide müssen einbezogen werden, aber ich möchte einmal den Akzent legen. Ja. Genau wie in der Übersetzung. Wir müssen beides berücksichtigen. Was sagt der Text und wie kann es dem Leser deutlich gemacht werden? Aber der Akzent, die Betonung liegt beim Text. Wenn es auf Kosten des einen oder anderen gehen soll, dann muss der Text zur Geltung kommen, auch wenn der Leser es nicht versteht. Ja. Der Text muss bleiben, wie er ist. Er darf nicht verändert werden. Und hier bei der Auslegung ist es so, der Text muss bleiben. Und wenn die Auslegung leidet, dann wissen wir nicht, was er sagt. Ja? Aber der Text muss bleiben. Bitte.
Könnte man sich denn von dem Begriff Auslegung in dem Zusammenhang einfach verabschieden? Denn das ist doch so irreführend, auch wenn man so im täglichen Gebrauch über Feuer und was das Wasser nass ist und Feuer heiß ist, gibt es keine Auslegung. Das ist einfach so. Auslegung wird immer so ein Beigeschmack haben.
Ich denke, du hast recht zum großen Teil. Wenn wir die weiteren Ausführungen bedenken, denke ich, könnten wir ihn noch gebrauchen, aber wir müssten in starkem Maße auf jeden Fall ihn ersetzen in unserem Vokab, in unserem Sprechen über dieses Thema. Das stimmt. Bitte? Das ist ein guter Vorschlag. Ja, ja. Bedeutung. Ich werde noch ein anderes Wort gebrauchen. Ich gehe weiter. Was ein Text ist, Entschuldigung, ich, noch einmal zu wiederholen, Auslegung heißt das Erkennen von Fakten. Sogar das Wort Erkennen oder Erkenntnis ist manchmal unbrauchbar geworden. Ich bin in Russland und dann stoßen wir auf ein schwieriges Thema. Jemand hat eine Frage gestellt und ich überlege, wie soll ich die jetzt beantworten, aber mein russischer Bruder merkt schon, dies wird vielleicht zu Meinungsverschiedenheiten führen können. Und dann ist er sehr weise, hat die Sache dann etwas geglättet. Ich war dankbar dafür. Er sagt, ja, wollen wir diese Frage lieber lassen. Er kannte seine Brüder und er sagte, diese Frage werden wir vielleicht besser lassen. Der eine hat diese Erkenntnis, der andere hat diese Erkenntnis. Merken Sie das? Es gibt nur eine Erkenntnis. Ja. Also das ist noch ein Beispiel. Wir gehen weiter. Es geht nicht um Meinung, sondern um Aussage oder die Tatsache selbst. Was ein Text sagt, ist nicht eine Frage der Auslegung. Ich komme jetzt zurück zu dieser Frage. Was ein Text sagt, ist nicht eine Frage der Auslegung, sondern des Textes. Ja. Nicht die Auslegung, sondern der Text bestimmt, was der Text meint. Die Aufgabe der Auslegung ist es, erstens den Text zu befragen, was sagst du, und dann zu übersetzen in die Sprache des anderen. Das Wort Auslegung ist die Übersetzung eines griechischen Wortes, das übersetzen bedeutet. Ja. Das griechische Wort kann wiedergegeben werden mit übersetzen oder auslegen. Die Pfingstler, die haben die Gelegenheit wahrgenommen, um das Wort Auslegung vorzuziehen. Ich ziehe in der Schriftübersetzung das Wort übersetzen vor. Das heißt, wo in Zungen gesprochen wird, da muss es übersetzt werden. Das heißt, die eigentliche Zungenrede muss klar wiedergegeben werden. Während die Pfingstler oft sagen, damit sie hier ein bisschen Ausweichungsraum haben, ja, ja, auslegen. Ja. Das heißt, man könnte dieses gleichsam als Text benutzen, um dann etwas darüber zu sagen. Ja. Und dann kann es sein, dass der eine diese Auslegung hat und der andere die Auslegung. Ja. Da waren Wissenschaftler in Amerika, die wurden von der lutherischen Kirche angestellt, zwei Wissenschaftler, weil die Zungenrede aufgekommen war, wohl in den 60er Jahren, einmal die ganze Sache zu erforschen. Das war sehr weise von der Kirche. Und haben diese zwei angestellt. Und die haben Jahr aus, Jahr ein geforscht mit Tonbandgeräten und so weiter. Und dann haben sie Zungenreden aufgenommen und haben diese Aufnahmen sogenannten Auslegern oder die Gnadengabe des Übersetzens, des Auslegens hatten, die behaupteten das, haben sie vorgelegt. Ich habe hier eine Zungenrede. Könnten Sie das auslegen, übersetzen? Doch, ja, ich habe die Gabe. Ja. Hört sich das an? Jetzt wird die Auslegung aufgenommen. Ja. Jetzt gehen Sie mit beidem zu einem anderen, der hat auch die Auslegung. Ja. Legen ihm nicht die Auslegung, sondern nur die Zungenrede vor. Wir haben hier eine Zungenrede. Könnten Sie das auslegen? Ja. Also hier wird wieder aufgenommen, eine dritte Aufnahme. Ja. Aber die ist ganz anders. Ja. Ist ganz anders. Jetzt geht man mit allen dreien Aufnahmen zurück zum ersten. Ja. Eventuell hat man noch einen dritten Übersetzer oder Ausleger vorgenommen. Man geht mit diesem Material zurück zum Ersten, spielt ihm das vor, die Auslegung vor und sagt, wie ist es nun? Hier ist, Sie haben dieses ausgelegt, das so ausgelegt, der andere hat es nun so gesagt. Meinen Sie, er würde erröten? Meinen Sie, er würde verlegen werden? Nein. Das ist gut, durchaus in Ordnung. Das tut der Heilige Geist. Der hat offenbar eine reiche Quelle an Möglichkeiten. Ja. Der gibt einmal diese Auslegung, einmal die. Sehen Sie, wie der Sinn für Wahrheit abhanden gekommen ist. Ja. Da spielt man mit diesem Wort Auslegung. So nicht. Das griechische Wort muss ernst genommen werden. Es bedeutet eigentlich Auslegung, Entschuldigung, übersetzen. Und wenn wir auslegen sagen, dann muss es im Sinne von übersetzen sein. Und das ist für uns eine Hilfe. Denn wir haben auch eine Kluft eingeführt zwischen Übersetzung und Auslegung. Das ist für uns auch an den Schulen. Ich war etwas überrascht anfänglich, als ich an der Akademie war. Dann kamen die Prüfungen und da wurde ich als Beisitzer herangezogen für eine Prüfung in Exegese. Und dann sagt der Professor zum Studenten, hier dieser hebräische Text, exegesieren Sie einmal. Mussten zuerst lesen und dann Auslegung. Und wenn er zur Auslegung kommt, dann merke ich, er fängt einfach so an zu erzählen. Ich frage mich dann, wann kommt die Auslegung, ja? Das heißt, für mich hieß das jetzt, sich streng am Text zu halten und einmal in kurzen Sätzen zu sagen, in einer gewissen systematischen Reihenfolge, was sagt denn der Text? Das heißt, man erläutert ihn oder sagt ihn mit anderen Worten. Er übersetzt ihn zum zweiten Mal. Auslegung ist eine Übersetzung, und zwar eine von vier, die es braucht. Wir oder für uns Christen mit deutscher Zunge, wir brauchen überhaupt fast weltweit, weil auch die hebräische Sprache sich geändert hat. Ivrit ist nicht ganz gleich. In Israel wird ja Ivrit gesprochen. Ist nicht ganz dasselbe wie Hebräisch. Das moderne Griechisch ist nicht mehr dasselbe wie Koine Griechisch oder Hellenistisches. Also auch die Juden und Griechen in Griechenland müssen ihre Bibel übersetzt bekommen, ja. Also es braucht eine Übersetzung aus der Grundtextsprache. Der Grundtext muss übersetzt werden in unsere Sprache. Die zweite Übersetzung, die es braucht. Dieser Text muss dann in unser Verständnis übersetzt werden. Denn es ist möglich für mich, Vokabular, einen einigermaßen verständlichen Satz vor mir zu haben, aber ich verstehe nicht notwendigerweise den Sinn. Jetzt muss dieser Text übersetzt werden in mein Verständnis. Drittens, ich habe jetzt den Text verstanden, aber jetzt muss er in meine Lebenssituation übersetzt werden. Das kann meine Aufgabe sein, das kann die Aufgabe des Redners sein. Der Text ist klar, er hat ihn deutlich gemacht. Und jetzt nimmt er diesen Text, holt ihn aus jener Zeit und versetzt ihn in meine Lebenssituation. Und dann kann es noch eine vierte Übersetzung brauchen, um ihn nicht nur in unsere Lebenssituation heute hineinzuversetzen, sondern in meine Lebensführung, wo ich gerade bin. Wir nennen das manchmal Anwendung, aber das ist auch eine Art Übersetzung. Nun, die Übersetzung, von der wir hier sprechen, die wir Auslegung nennen, das ist die zweite Übersetzung. Nachdem der Text in unsere Sprache übersetzt worden ist, muss er verdeutlicht werden, das heißt mit noch etwas anderen Worten gesagt werden, sodass ich ihn besser verstehen können. Ja, Paul?
Ja. Was sagt der Urtext?
Oh, da hätte ich das mit mir nehmen sollen. Bruder Birk, haben Sie es da? Ja. Ja. Oder wenn Sie mir einfach die Bibel geben, dann kann ich sie. Ich bin's gleich. Dankeschön. Vielen Dank. Die Apostelgeschichte 8. 9. 8, ja, ja. 8, 29. Nein, das ist nicht das Wort. Anleitet ist schon ein gutes Wort. Das ist ein interessantes Wort. Hodegese. Leiten auf dem Wege. Wegleitung. Ja. Oder Wegführung. Ja. Das ist ein gutes Wort, obwohl es eher die Vorstufe ist zur Auslegung. Man hilft einem anderen. Das ist die Form, in der es geschehen. Aber das Eigentliche, da könnten wir noch, ja, ich denke, Bedeutung geben oder, ja, es geht um die Bedeutung, den Sinn wiedergeben, übersetzen. Also, es heißt, wenn wir diesen Begriff einmal festhalten, Auslegung heißt eigentlich übersetzen. Das ist auch die Übersetzung des griechischen Wortes. Der Ausleger ist nur ein Feststellender der Auslegung. Er stellt den Sinn fest. Er nimmt aber keinerlei Einfluss. Nein, genau das. Der Ausleger nimmt keinen Einfluss auf die Auslegung. Er wird gebraucht, um den Sinn festzustellen. Das ist seine Aufgabe. Er hat festzustellen, was sagt denn der Text eigentlich? Man darf also nie sagen, das ist meine Auslegung. Ja? Es gibt keine eigene Auslegung, es gibt nur die Auslegung. Man darf nichts in den Text hineinlesen, das heißt nichts auslegen. Ja? Das nicht in ihm ist. Wenn jemand etwas sieht, das nicht da ist, Sie wissen, was dann geschieht. Ja. Man schlussfolgert auf zu viel Getränk einer besonderen Art oder die Sinne sind etwas durcheinander gekommen. Nichts sehen wollen, das nicht zu sehen ist, nichts verstehen, das nicht gesagt ist. Die drei Wörter, wie verstehst du das, wie siehst du das, wie legst du das aus, sind hier nicht am Platz. Jedes Wort muss ernst genommen werden, auch die Tendenz des Textes. Man darf bei der Auslegung nicht über die Schrift hinausgehen. Jetzt einige Beispiele. In Johannes 20, Sie brauchen nicht aufzuschlagen, Sie können, wenn Sie wollen, aber ich führe die Geschichte an. Wir haben dort die Auferstehungsgeschichte und dann die Erzählung, dass Jesus am Abend des Auferstehungstages seinen Jüngern begegnet. Und da ist die Rede von seinen Nägelmalen und seiner Seite. Und dann haucht er sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Eine problematische Stelle. Und jetzt ist die Frage, wie sieht die Auslegung aus? Kann sie diszipliniert bleiben und beim Text bleiben? Oder wird sie über den Text hinausgehen? Welche Gefahr besteht, dass man schon weiß, ob der Heilige Geist auch kam oder nicht? Das sagt der Text nicht. Der Text gibt keinerlei Einfluss, Aufschluss über die Frage, kam denn der Text eigentlich? Das heißt, ich wenigstens habe es noch nicht gesehen. Vielleicht ist es da und ich habe es noch nicht gesehen. Meine Augen müssen dafür aufgetan werden. Der Text sagt, was Jesus sagte. Und Jesus sagte, was die Jünger tun sollten. Und Johannes sagt anschließend nicht, ob das auch wirklich geschah oder nicht geschah. Ob sie ihn aufgenommen hatten oder nicht. Er sagt, sie sollen ihn aufnehmen, aber es steht nicht geschrieben, ob sie es taten oder nicht. Und das hätten sie erst tun können, wenn er wirklich gekommen wäre. Bitte.
Es war eine Ankündigung des Kommens des Heiligen Geistes.
Das ist eine Möglichkeit. Auch das müssen wir dahingestellt sein lassen. Aber das ist eine Möglichkeit, ja. Eine andere Möglichkeit ist diese, dass er tatsächlich so kommt, wie er vor Pfingsten seit Anfang der Welt bis Pfingsten gekommen ist. Er kam ja immer wieder auf Menschen. Und es ist möglich, dass Jesus, als er sie anhauchte, tatsächlich Portionen des Heiligen Geistes gleichsam gab, wie er ihnen auch Vollmacht gab, als er sie schon einmal hinausgesandt hatte, vor ihm her, damit sie übernatürliche Taten vollbringen konnten und so weiter. Das ist möglich, um sie zu überbrücken während seiner Abwesenheit. Denn er war ja nicht zugegen. Er erschien ihnen dann und wann, aber das war besuchsweise. Er war nicht ständig zugegen. Diese zwei Möglichkeiten sind da. Beide haben etwas für sich. Die Bruder Beiler erwähnt, ist vielleicht die wahrscheinlichere. Ja. Auch vom ganzen Zusammenhang her tendiert der Text vielleicht eher dorthin. Das ist ein Beispiel. Man darf nicht über den Text hinausgehen und Behauptungen machen. Da ist zum Beispiel eine sehr verbreitete Auffassung diese, auch von Nichtpfingstlern vertreten. Jesus gab ihnen den Heiligen Geist, sie empfingen ihn und sie hatten ihn und wenn sie ihn hatten, wurden sie wiedergeboren an dem Abend. Weil man wiedergeboren wird, wenn man den Heiligen Geist bekommt. Nun, diese Verbindung ist in Ordnung. Grundsätzlich, er hat etwas für sich. Aber dann sagt man, Pfingsten war dann die Ausrüstung mit Kraft. Und so hat man ein Modell, ein Zweistufenmodell, Bekehrung, Wiedergeburt in einem und dann später ein zweites Ereignis, ein zweites Erlebnis, ähnlich wie die Jünger, sagt man, wo man ausgerüstet mit Kraft wird. Ausgerüstet wird mit Kraft. Das geht zu weit. Denn der Text sagt nicht, dass sie den Heiligen Geist bekamen, sagt auch nicht, dass sie ihn so bekamen, dass sie wiedergeboren würden. Im Gegenteil, man widerspricht Jesus hier oder lässt Jesus sich selbst widersprechen. Man muss Jesu Wort in der Apostelgeschichte 1 auch hinzunehmen, wo Jesus sagt, dass der Geist, so wie verheißen, noch nicht gekommen war. Mit anderen Worten, dort haben wir eine Hilfe. Dort steht geschrieben gleichsam, dass Johannes Kapitel 20 nicht das Verheißene kommen war, das die Wiedergeburt brachte nach Ezechiel 36. Ja. Johannes 20 ist nicht das Kommen des Geistes, wenn es ein Kommen des Geistes ist. Es kann höchstens eins sein im Sinne alttestamentlicher Formen Gottesmenschen. Also, es bleibt dabei, Pfingsten ist das erste Kommen des Heiligen Geistes, wie verheißen, um das Heil auf die Erde zu bringen. Ein zweites Beispiel. Die Apostelgeschichte Kapitel 2. Da ist die Rede von Brotbrechen. Sie brachen das Brot in den Häusern hin und her. Nun liest man natürlich im ersten Korintherbrief 10 und 11 vom Brot und Brotbrechen und dort in Verbindung mit dem Mahl des Herrn. Also Mahl des Herrn ist Brotbrechen. Nun, das stimmt. Nur jetzt kommt eine falsche Art von Schlussfolgerung. Es ist immer wieder die Gefahr unter Menschen, auch unter Gelehrten, auch Brillanten müssen immer vorsichtig sein bei ihrer Logik. Wir können sehr schnell die unrechten Schlussfolgerungen ziehen. Ein kleines Beispiel, das mir geholfen hat. Eine Kuh hat 4 Beine. Folglich ist alles, was 4 Beine hat, eine Kuh. Ja. Jetzt zurück. Da ist es einfach, das ist klar. Aber halten wir die Methode fest, die Logik, die Methodik der Logik, halten wir die fest. Wenn eine Aussage wahr ist, heißt noch nicht, wenn Sie sie umkippen, dass sie dann auch in dem entsprechenden Lage wahr wäre, in der Lage. Das Mahl des Herrn ist Brotbrechen, aber die Schlussfolgerung ist nicht, dass alles Brotbrechen jetzt Mahl des Herrn wäre. Deshalb tun Katholische, die ja so viel aus dem Abendmahl machen, ja, sich vielleicht etwas schwer in Lukas 24, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern das Brot bricht. Ja? Ja, war das jetzt Mahl des Herrn und so weiter? Ja? Ja, jetzt muss man einen Schritt zurücktreten, um ein bisschen objektiver zu werden. Jetzt holt man sich eine Konkordanz. Man vergisst, was man überhaupt gehört hat von Brotbrechen. Man fängt jetzt ganz neu an. Ich lese den Text, wie wenn ich ihn nie vorher gelesen hätte. Jetzt hole ich mir eine Konkordanz. Ich schlage auf Brot, Brechen des Brotes, Brotbrechen. Wie auch immer ich diesen Gedanken vorfinde, den schlage ich jetzt auf. Und dann lese ich in Klagelieder und anderen Texten, Lukas 24, und so weiter, ich lese, dass Leute Brot gebrochen haben. Jetzt kann eine Hilfe sein, wenn ich noch etwas über die Sitten jener Zeit weiß. Das Brot kann hart sein. Und ferner, man hat die Sitte, dass man ordentlich in einer gewissen Ordnung die Mahlzeit zunimmt. Man wartet, bis alle soweit sind. Nicht fängt der eine plötzlich an zu essen oder der andere geht zum Kühlschrank, den man ja nicht hätte, hatte, aber im Bilde gesprochen. Jeder holt sich so eine Wurst, wann immer ihn so danach ist. Nein, nein. Man wartet, um gemeinsam zu genießen. Das spricht von Verbundenheit. Im Zeichen der Fragmentierung unserer Gesellschaft geht die Mahlzeit uns verloren. Die gemeinsame Mahlzeit. Überlegen Sie mal. In welchem Maße noch gemeinsam Mahlzeit eingenommen wird. Das geht so weit, dass Leute auf der Straße einen Teil ihrer Mahlzeit einnehmen. Das geht so weit in Amerika, dass während der Sonntagsschule man so seinen Kaffee trinkt. Ja. Das sehen Sie aber auch hier in Europa. Ob Sie im Flughafen sind, im Bahnhof oder irgendwo, da läuft so jemand mit einem Becher Kaffee rum, ja. Fragmentation, Zerbröckelung der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und dann klagen Leute über Einsamkeit. Über die Hälfte der Haushalte in Deutschland haben nur eine Person. Bezugsperson, das Fernsehen. Ja. Das ist die Situation. Einsam, Fragmentierung. In Israel war das anders. Da weiß man, wann die Mahlzeit ist, man kommt zusammen und man wartet. Und nicht irgendjemand betet, nicht irgendjemand fängt an, der Ranghöchste wird respektiert. Entweder ist das der Vater der Familie oder der Sippe, oder in einer gemischten Gesellschaft der Lehrer oder der Angesehenste. Ja. Der fängt an. Wie? Er nimmt das Brot, genau wie Jesus, der der Ranghöchste ist in seiner Gesellschaft, nimmt das Brot, dankt, spricht den Segen, das heißt, das ist auch ein problematischer Begriff, ich komme heute nicht zu allem, Entschuldigung. Segnen heißt Gott loben. Die Engländer haben das Wort noch in diesem Sinne, im Deutschen ist das uns nicht so geläufig. Der Kelch, den wir segnen, über den wir Gott loben, ja, oder über dem wir Gott loben. Da wird das griechische Wort wörtlich übersetzt ins Deutsche, aber unser deutsches Wort segnen trägt diesen Gedanken nicht notwendigerweise, des Lobens. Ja. Gott wird gelobt über diesen Becher und in diesem Fall über das Brot. Er lobt Gott, der uns versorgt hat und so weiter. Und was tut er dann? Dann nimmt er den Fladen und bricht ihn. Und das ist das Zeichen, dass die anderen jetzt anfangen dürfen zu essen. Er bricht das Brot. Und dieses Wort ist zum Bezeichnungswort geworden für Mahlzeit. Brotbrechen hieß eine Mahlzeit einnehmen. Man brach das Brot. Ja. Wir sprechen auch von Abendbrot. Ja. Das Brot, dabei braucht man kein Brot auf dem Tisch zu haben. Ja. Man spricht von einem Brot, ja, weil das ein Stichwort geworden ist für Essen. Das heißt, Brotbrechen ist schlechthin eine Bezeichnung für Mahlzeit oder für Essen, für das Einnehmen einer Mahlzeit. Nun ist das Mahl des Herrn eine Art Mahlzeit. Aber das Mahl des Herrn, nicht jede Mahlzeit ist schon Mahl des Herrn. In einem gewissen Sinne, ja. Das heißt, ob wir essen oder trinken, wir wollen zur Ehre des Herrn tun, ja. Aber es nicht zu verwechseln, zu verquicken. Das war ja die Sünde der Korinther, ja, dass sie die beiden verquickten. Ihr erkennt nicht den Leib des Herrn, ja. Ihr macht keinen Unterschied. Bei dieser Mahlzeit tun wir etwas ganz Besonderes. Und diese Mahlzeit muss geheiligt werden. Das heißt, es muss ein Abstand eintreten zwischen dieser Mahlzeit, diesem Brotbrechen und allem anderen. Zurück zur Apostelgeschichte 2. Allgemein oder sehr verbreitet ist die Lehre, dass in der Apostelgeschichte 2 die erste Gemeinde die Apostellehre hatte. Sie haben gebetet, das war grundsätzlich, und sie haben zusammen das Mahl des Herrn eingenommen. Das steht nicht geschrieben. Da steht etwas aber sehr Wichtiges geschrieben. Es gehörte zum festen Bestandteil ihres gemeinsamen Lebens, dass sie zusammen aßen. Das ist mir wichtig geworden. Ich habe es immer noch auf einem Zettel, dem will ich mal nachgehen. Welchen Platz nimmt das Essen im Leben eines Christen? Das, die Mahlzeit. Dieses ist etwas Heiliges. Und wenn wir jetzt die Korintherbriefe und überhaupt die Briefe lesen, merken wir, dass aus dem heidnischen Leben oder im heidnischen Leben das Essen und Trinken und, das ist der Appetit am Mund, nahe liegt beim anderen Appetit zur Fortpflanzung des Lebens, nämlich die Sexualität. Diese zwei Triebe liegen nah beieinander. Aber beide werden geheiligt. Gott geheiligt. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Das sind aber nur Beispiele davon, dass das ganze Leben eines Christen Gott dargebracht wird, wie auf einem Teller geweiht wird. Hier hast du meine Hände, hier hast du alles. Ja. Der Christ lebt von Anfang bis Ende ganz, was immer er tut, ob ihr esst oder trinkt oder was ihr tut, tut alles. Das wird wiederholt. Tut alles zur Ehre des Herrn und im Namen des Herrn, wie wenn er mich gesandt hätte. Da gehe ich und hole mich eine Tasse Kaffee. Können Sie sagen, Jesus hat Sie gesandt? Das dürfen Sie. Das heißt nur, ich will uns nur daran erinnern, dass wir uns Rechenschaft zu geben haben über jede Bewegung, die wir machen. Wir dürfen diese nicht abkoppeln von unserem Christsein. Ja. Dies ist jetzt mein Leben und da bin ich Christ. Das führt dann dazu, schlussendlich, der Sonntag wird von dem Alltag abgekoppelt. Ja? Und dann bin ich ein solcher und da bin ich ein solcher. Das Leben wird dann zerbröckelt. Ja? Nein, es muss ganz dem Herrn geweiht sein. Ein weiteres Beispiel. Ja, das führt dann auch dazu, man liest dann in der Apostelgeschichte 20, dass man am ersten Tag der Woche das Brot gebrochen hat. Zuerst macht man aus dem Brotbrechen das Mahl des Herrn, ja. Und dann sagt man, dort hätte man das Brot am ersten Tag der Woche gebrochen. In dem Moment vergisst man, dass die Apostelgeschichte nicht ein vorschreibender Text ist, sondern ein beschreibender Text. Man muss einen Unterschied machen. Wobei man auch andererseits nicht vergessen darf, dass beschreibende Texte manchmal vorschreibenden Charakter haben können. Nur müssen wir vorsichtig sein, ja? Die Tatsache, dass dort Brot gebrochen wurde, heißt weder, dass es das Mahl des Herrn war, noch dass man solches, wie es man dort hat, jede Woche getan hat, steht nicht geschrieben. Ich persönlich bin der Auffassung, dass hier ein besonderes Zusammensein war und man auch dieses mit Essen gefeiert hat, weil der Apostel Paulus dort war. Ja. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, der Schriftsteller Warens erzählt eine kleine nette Geschichte von einem Christen, der die Untertaufe vertrat, die war Praxis in seinen Kreisen, und einem lutherischen Pfarrer. Die hatten ein Gespräch über die Taufe. Und im Verlauf dieses Gespräches sagt der Pfarrer, aber es ist doch so, in der Apostelgeschichte 16, da wird eine ganze Familie getauft, des Kerkermeisters. Und da werden natürlich auch Kleinkinder dabei gewesen sein. Und dann sind die getauft worden. Das kann man annehmen. Nein, nein, sagt der Bruder, keineswegs. Ja, wieso? Das jüngste Kind dieses Kerkermeisters war eine Tochter von 15 Jahre alt. Und also es waren keine Kleinkinder dabei. Ja, wieso kommen sie denn dazu? Ja, man darf es annehmen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte ganz genau wiedergegeben habe, aber in diesem Sinne, ja. Wenn man schon annehmen will, und das ist verwandt mit diesem Wort können, wissen Sie? Ja, man könnte es doch auch so auffassen. Ja. Kürzlich sprachen wir, es war irgendwo in Deutschland, kam ein Bruder auf Besuch und sprach von seinem Problem. Die wollen, dass ich da Mitglied werde ihrer Gemeinde. Ich will das nicht so gern. Aber ich bin gern bei den Geschwistern und die lassen mich auch im Wort dienen und so weiter. Ich habe echt Freude an der Gemeinschaft, an der Mitarbeit. Ja, was ist es jetzt mit der Mitgliedschaft? Und dann sprachen wir darüber und dann zeigte er mir einen Text in einem der Briefe. Könnte man diesen Text nicht so auffassen, dass da Mitgliedschaft war? Wieder? Ja. Könnte. Ja. Eine Kuh hat 4 Beine. Ja. Es könnte sein, wenn ich ein Wesen antreffe mit 4 Beinen, dass es eine Kuh wäre. Ja? Folglich müsste es auch so sein. Ja. Ja. Wie? Ich weiß nicht, manche Texte tun es ja. Oder, das heißt, man geht über den Text hinaus. Ja. Übrigens, wenn Sie schon statistisch sprechen wollen, wie der lutherische Pfarrer, ja, die ganze Familie, und dann werden auch Kleinkinder dabei gewesen. Schlussfolgerung, aufgrund von welcher These? In den meisten Familien hat es ein Kleinkind. Anders kann man diese Deduktion nicht machen, diese Schlussfolgerung. Ja. Nur aufgrund dieser These. Wenn es so ist, dass in den meisten Fällen eine Familie ein Kleinkind dabei hat, darf man sagen, mit Wahrscheinlichkeit war in einem solchen Spezialfall ein Kleinkind dabei. Das wäre noch einigermaßen vertretbar. Nur, die These stimmt nicht. In den meisten Familien ist eben nicht ein Kleinkind. In der überwiegenden Zahl, mehr als 50% der Familien, hat schon nicht mehr ein Kleinkind. Ja. Also, das ist wie ein Boomerang dann, wenn man diese Weise sprechen will. Noch ein Beispiel. 1. Petrus 3, Vers 19. Und dann können wir schließen. 1. Petrus 3, Vers 19. In diesem Geist ging er hin und verkündete den Geistern im Gefängnis. Vielleicht eins der vergewaltigsten Texte, der man der meisten vergewaltigt wird. 3 Vers 19, 1. Petrus 3, 19. Man darf nicht über den Text hinausgehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn wir das Wort können benutzen wollen, was Geist sein würde. Sind das Engel? Sind das Menschen? Leben sie noch? Sind sie noch im Leib? Sind sie nicht mehr im Leib? Das sind die Möglichkeiten. Gefängnis hat mehrere Möglichkeiten. Der Zeitpunkt hat mehrere Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Man darf hier nicht sagen, Jesus starb am Kreuz, ging in seinem Geiste in den Hades, ins Totenreich und verkündete dort denen, die in der zur Zeit Noahs nicht gehorsam waren, also den anderen, außer diesen 8, die überlebten, allen anderen Menschen, verkündete er dort die Botschaft des Evangeliums. Das ist exemplarisch. Folglich gibt es eine Gelegenheit für alle, die noch nie das Evangelium gehört haben. Ich habe jetzt nicht die Zeit, all die hinkenden Seite oder hinkenden Beine dieser sogenannten Auslegung aufzuzeigen. Aber das ist ein Beispiel, wie man über die Schrift hinausgeht. Also Vorsicht ist geboten. Tut mir leid, dass ich heute so ins Detail gegangen bin. Es gibt noch andere Texte, aber das kann eine Hilfe sein. Wir kommen zum Schluss und wollen beten, dass der Herr, und Entschuldigung, Paul, dass ich, aber ich denke, wir kommen jetzt doch zum Schluss. Wir stehen auf zum Gebet. Darf ich Robert bitten, um mit zum Schluss mit uns zu beten, Robert Dämmer?
Amen.
Wir sind entlassen.